Okay, dann fangen wir an. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu den 21. linken Buchtagen hier im Mehrenhof. Ich bin Yannick, ich bin Teil der Orga-Gruppe und freue mich sehr, dass Sabine Nuss hier ist mit ihrem Buch Wessen Freiheit, Wessen Gleichheit. Ich habe gerade erfahren, es ist tatsächlich auch eine Premiere. Auf den Buchtagen nicht so oft, deshalb freuen wir uns ganz besonders. Wir danken natürlich auch allen Verlagen, die hier heute anwesend sind. Auch eben der Dietz Verlag, der auf der gleichen Etage anwesend ist. Ihr könnt also das Buch gleich nach der Buchpremiere erwerben.
Gut, dass du das jetzt schon gesagt hast. Ja. Ich sollte es auch sagen.
Dann musst du das nicht machen. Und ich übergebe direkt und wünsche euch viel, viel Spaß mit Sabine Nuss.
Erst einmal an alle herzlich willkommen, sage ich jetzt auch mal so von mir aus. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das zeigt, dass es offensichtlich ein Interesse gibt für das Thema Eine andere Welt ist möglich, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Das nach dieser Wahl ist ja irgendwie dann doch ein bisschen mutmachend. Üblicherweise, wenn ich Vorträge halte, dann erzähle ich Dinge, die ich in diesem Buch ausgearbeitet habe, mit denen ich mich schon lange beschäftigt habe. Aber da das hier die linken Buchtage sind, wollte ich erstmal so ein bisschen was über die Entstehungshintergründe dieses Buches erzählen. Und wollte noch mal ganz kurz vorab fragen, bevor ich mich jetzt zu sehr wiederhole, hat irgendjemand hier im Raum schon mal das Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung gelesen? Okay, das ist super, das sind total wenige, sehr gut. Also das ist gut und schlecht. Aber okay. Es ist nämlich so, dass in dem Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung, was mehr oder weniger das Vorgängerbuch ist von diesem hier. Ein Teil davon habe ich hier noch übernommen, ein bisschen präzisiert, ein bisschen gekürzt, aber nur ein Teil. Es sind bestimmt 60-70% in diesem Buch sind jetzt neu. Ich werde oftmals eingeladen, auch seit ich das Buch Keine Enteignung ist auch keine Lösung geschrieben habe, zu Veranstaltungen, die sich um die Mieten- und Wohnungsfrage kümmern. Und ich muss jedes Mal dazu sagen, ich bin überhaupt keine Wohnungsexpertin. Ich habe mich gar nicht wirklich intensiv beschäftigt mit dem Wohnungsmarkt. Da gibt es andere Leute, die sich da besser auskennen. Aber das hat natürlich einen Grund, dass ich dazu gefragt werde, weil ich nämlich die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die wahrscheinlich hier in Berlin, muss ich die niemandem erklären, die Kampagne vermute ich, weil die sich natürlich ganz stark aus der Bewegung der Mieteninitiativen hervorentwickelt hat. Dann eigentlich für Enteignung eingetreten ist, aber im Grunde genommen Vergesellschaftung im Sinn hat. Und das war dann der Zug, wo ich nur aufgesprungen bin. Ich habe mich mit dem Thema Eigentum völlig unabhängig von der Wohnungsfrage und der Mietenfrage beschäftigt, schon sehr, sehr lange. Und insofern ist es eher ein Buch, was die Wohnungsfrage seit 2019, wo das Vorgängerbuch erschienen ist, als Aufhänger und als Illustration des Eigentumsthemas aufgreift. Aber ich bin, sage ich gleich vorweg, keine Wohnungsexpertin. Wie bin ich überhaupt zu dem Thema Eigentum gekommen? Das ist schon sehr lange her und das hat zwei Auslöser. Das eine war, dass ich am Otto-Suhr-Institut Politikwissenschaften studiert habe. Das ist schon für einige hier drin sehr lange her. Das war 1995, 96 habe ich angefangen, Politik zu studieren und habe dann einen Job gekriegt als studentische Hilfskraft in der IT des Otto-Suhr-Instituts. Ja, und ich sollte dort die Computer einrichten für die Professorinnen und für die studentischen Hilfskräfte und Passworte vergeben. Ich hatte nicht so richtig viel Ahnung, ich war immer schon so ein bisschen computeraffin. Und mein Vorgänger, der mich gefragt hat, ob ich das übernehmen möchte, der hat mir dann einfach irgendwelche selbst gebastelten Kisten hingestellt und hat gesagt, mach das mit Linux, da kriegst du eine Hilfe, das ist kein Problem. Ich dachte, Linux, was ist Linux? Kennen alle Linux? Na gut, dann ist es hier Eulen nach Athen tragen. Ich habe auf jeden Fall relativ schnell kapiert, Linux ist also eine offene Software, kein Privateigentum. Und habe sehr schnell Probleme gehabt mit der Einrichtung dieser Software und sofort Hilfe bekommen in diesen unterschiedlichen Linux-Foren, die es damals schon gab. Und habe dann schnell gemerkt, ah okay, wenn sich Eigentumsverhältnisse verändern, im Sinne von, wenn sie von geschlossen zu offen gehen, dann verändern sich auch die Beziehungen zwischen den Menschen. Und das fand ich sehr beeindruckend, das hat mich total geflasht. Das war der eine Grund, warum ich gedacht habe, ich muss mir mal diese Eigentumsfrage näher angucken. Parallel war zeitgleich auch damals File-Sharing gerade so en vogue. Und File-Sharing, kennt jemand noch Napster? Napster war damals eine Musiktauschbörse, wo man sich nächtelang Musik runterladen konnte von irgendwelchen Leuten, die man nicht gekannt hat. Da gab es noch kein iTunes, da gab es noch kein Spotify, da gab es quasi noch offene, freie Musik. Und dieses File-Sharing ist ja dann relativ schnell eingehegt worden, kommodifiziert worden. Und diese beiden Felder, freie Software und kostenlose Dateiweitergabe, die hat eben in manchen linken Debatten dazu geführt, hoffnungsvoll zu glauben, dass wir jetzt damit die Keimform des Kommunismus vor uns liegen haben. Und ich wollte mir das ein bisschen näher angucken, was da dran ist. Und dann habe ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben und habe dann mehr oder weniger sehr tief mich nochmal mit der Theorie des Eigentums, mit der Geschichte des Eigentums beschäftigt, um überhaupt beurteilen zu können, ob da so ein Potenzial drin liegt, das bürgerliche Eigentum zu überwinden. Ich mache es kurz. Die Dissertation kam zum Ergebnis, nein, der Kapitalismus ist ein hochintelligentes System und war relativ schnell in der Lage, alles einzuhegen, zu kommodifizieren, zu verschließen. Und im Grunde genommen hat sich die Open Source, die sich dann auch politisch von der Begrifflichkeit freie Software wegentwickelt hat, als so eine Art Modernisierung im Bereich der Softwareindustrie für den Kapitalismus entwickelt. Insofern müssen wir bei allen möglichen Bewegungen, die wir erstmal emanzipatorisch finden, immer drauf gucken, auf die Ambivalenz. Die kann auch durchaus für die kapitalistische Produktionsweise eine Produktivkraftentwicklung darstellen. Und das war da auch so. Und der zweite Auslöser, ich habe mich immer schon interessiert, ich weiß auch nicht warum, schon in ganz, ganz frühen Jahren für das, was da so in der Sowjetunion als Kommunismus erzählt wird. Und war dann überrascht, als dann mit der Transformation, also in der Zeit, als dann die Sowjetunion und auch die DDR gesagt hat, so, wir werden jetzt Westen. Das Wesentliche, was sich da verändert hat, war eine Transformation der damaligen Staatseigentumsverhältnisse. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Volkseigentum, das war Staatseigentum. Und das wurde begründet mit jetzt, also jetzt im Zuge dieser Transformation, können wir endlich die Werktätigen wirklich zu Eigentümerinnen ihrer Produktionsmittel machen und sie damit motivieren. Und da dachte ich, warte mal, jetzt irgendwas stimmt hier überhaupt nicht mehr. Ne? Also habe ich gedacht, okay, da gibt es wohl einige Schwierigkeiten in diesem Verständnis von, was ist eigentlich Eigentum, was ist Privateigentum auf diesen Feldern, und habe dann in meiner ganzen Studienzeit mich mit diesem Thema beschäftigt. So, dann jahrelang war das Thema Eigentum überhaupt kein Thema mehr. Also es war mehr oder weniger eingeschlafen, das Thema. Und es gibt viele Leute, die sagen mir, ich war damals gerade mit diesem Software-Thema zu früh dran. Das kam erst sehr viel später, dass man sich mit dieser Open-Source-Software beschäftigt hat. Und dann gab es, ich würde jetzt wirklich mal sagen, vielleicht so anderthalb Jahrzehnte später, hat sich dann so langsam diese Mieterinneninitiative in Berlin aufgetan, um gegen die steigenden Mieten zu kämpfen. Und die hatten halt in ihrem Kampagnentitel das Wort Enteignung. Und plötzlich war die Eigentumsfrage wieder aktuell. Und dann habe ich gedacht, super, dann kann ich mich jetzt auch wieder mit Eigentum beschäftigen. Und zwar auf eine gewisse Art und Weise. Also Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat, wie ich finde, den grandiosen Auslöser dafür gegeben, dass die Leute sich über Enteignung angefangen haben zu unterhalten und zu streiten. Und das war natürlich in der öffentlichen Debatte extrem hitzig. Das muss ich, glaube ich, jetzt hier in Berlin nicht groß erklären. Wenn ich jetzt irgendwie außerhalb von Berlin bin, muss ich das immer noch mal ausführlich erzählen, was das eigentlich für eine Kampagne ist und so weiter. Das setze ich jetzt hier einfach alles mal voraus. Und es wurde relativ oft gesagt von konservativer Seite gegenüber der Kampagne, wer Enteignung sagt, muss auch Gulag sagen. Ne? Also es war relativ schnell eine sehr harte Debatte gegen diesen Enteignungsdiskurs, wobei, das muss man wissen, Enteignung ist eine ganz normale bürgerliche Einrichtung. Es werden ständig Menschen enteignet, wenn sie ihr Land nicht hergeben wollen, weil da Kohle abgebaut werden soll, oder wenn sie ihr Land nicht hergeben wollen, weil da Autobahnen gebaut werden sollen als Enteignung. Also ich meine, die meisten Enteignungsverfahren laufen tatsächlich in den CDU-geführten Bundesländern. Und da würde man jetzt auch nicht sagen, dass die CDU den Sozialismus verdächtig ist. Ne? Also hier ist eine relativ starke Doppelmoral zugange. Aber was mich interessiert hat an der Debatte ist, also an der Debatte über Enteignung, war eben, welches Verständnis von Eigentum liegt dem eigentlich zugrunde. Weil wenn ich über Enteignung rede, muss ich ja ein bisschen eine Ahnung davon haben, was Eigentum ist. Ne? Und auf der Ebene, wie es diskutiert wurde, ist meines Erachtens wunderbar zu beobachten gewesen, wie die Kernideologie der bürgerlichen Gesellschaft, das Versprechen des Privateigentums, so habe ich das genannt, darunter verborgen ist, stillschweigend, ohne dass das so offen gemacht wird. Manchmal wurde es auch so offen gesagt. Und die möchte ich mal ganz kurz, diese Ideologie des Privateigentums, die möchte ich mal ganz kurz sehr knapp und wirklich sehr verkürzt zusammenfassen. Also in der Volkswirtschaftslehre ist es sehr stark vertreten. Man geht davon aus, wir sind konfrontiert auf dieser Erde mit knappen Gütern, und demgegenüber stehen wir als Menschen mit unbegrenzten Bedürfnissen. Also das sind schon mal zwei Setzungen, von denen man ausgeht, die ich beide dekonstruiert habe in meinem Buch. Weder kann man von knappen Gütern reden, weil das immer eine relative Größe ist, ja, Also wenn ich jetzt hier eine Orange liegen hätte und keiner im Raum möchte eine Orange haben, ist die Orange nicht knapp. Knappheit bemisst sich immer daran, was gewollt wird. Ja, also absolute Knappheit gibt es nicht. Das ist das eine. Und das andere ist grenzenlose Bedürfnisse. Also nach der dritten Tafel Schokolade kann auch ich nicht mehr. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, dann willst du dafür was anderes. Ja, aber man muss es schon stofflich und auf die Sache bezogen machen. Da sind die Bedürfnisse eben nicht grenzenlos. Menschen erreichen einen Sättigungspunkt. Ne. Beides sind also, ja, ich weiß nicht, ob ich es Ideologie nennen möchte, aber das Ausgehen von knappen Gütern und grenzenlosen Bedürfnissen wird eben dafür genommen, um Privateigentum zu legitimieren als das perfekte Anreizsystem. Ja. Weil wenn ich knappe Güter habe und Menschen, die immer mehr wollen, dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich dieses Problem löse. Und das löse ich am besten, ich paraphrasiere, am besten dadurch, indem ich sage, jedes einzelne Individuum, was nutzenmaximierend ist, was immer mehr möchte, fährt am besten damit, wenn es die Dinge, die es erarbeitet, für sich selbst behalten darf, also privat haben darf, weil es nämlich dann hoch motiviert ist, sehr viel zu arbeiten, ja, und sehr viel zu produzieren. Damit haben wir quasi das Problem der knappen Güter gelöst. Und diese Motivation führt zu einer unvergleichbaren Effizienz, die dann zu Wachstum führt. Und dieses Wachstum führt dann über diesen berühmten Triple-Down-Effekt zu Wohlstand für alle. Das ist so im Grunde genommen in a nutshell die Ideologie, die rechtfertigt, warum Privateigentum besser ist. Es begegnet uns ständig und überall. Und überall, also in diesem Wohnungsdiskurs in Berlin, hat Frau Giffey auch immer gesagt, ja, wenn wir jetzt hier irgendwie die privaten Investoren verschrecken durch diese Kampagne, wer soll denn dann noch bauen? Wenn es nicht privat ist, dann tut niemand mehr was. Ne? Also Privateigentum hat eine hohe Anreizfunktion und führt zu Effizienz und Wachstum. So. Dann habe ich mir also angeguckt, was ist da eigentlich dran? Ich kann das jetzt alles nicht im Detail ausführen, deshalb verweise ich jetzt ständig immer so ein bisschen, das habe ich im Buch gemacht. Ne? Aber um es ganz grob zu skizzieren, also diese Anreizfunktion, die übersieht und blendet aus, ne, dass wir im Grunde genommen gar nicht so sehr angereizt sind zu arbeiten, sondern dass wir gezwungen sind zu arbeiten. Ja? Das Anreizverhältnis ist ein Zwangsverhältnis. Und diese berühmte Effizienz, von der da immer die Rede ist, das ist schon richtig. Wir können beobachten, dass wir seit der Durchsetzung von Kapitalismus und Privateigentum, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, eine enorme Steigerung des Outputs haben. Also sehr viel Produktivitätsentwicklung und sehr viel Output. Und Leute, die sagen dann eben, das hat eben dazu geführt, dass der Wohlstand stärker geworden ist, dass die Lebenserwartung in vielen Regionen der Welt gestiegen ist, die Kindersterblichkeit gesunken und so weiter und so fort. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Ich würde nur sagen, da wäre mehr drin, weil diese Effizienz ist eine toxische Effizienz. Ja. Und diese toxische Effizienz bedeutet, dass sie eben Wachstum produziert, aber blind gegenüber den stofflichen Auswirkungen. Und zwar stoffliche Auswertung im Sinne der Natur, also die Naturausbeutung, ist sozusagen der Markt ist blind gegenüber seinem eigenen stofflichen Inhalt, auch gegenüber den Arbeitsbedingungen, wie die sind. Ne? Das heißt, es wächst, es wächst, es wächst irgendwas, aber auf Kosten von. Und insofern nenne ich das eine toxische Effizienz. Ich würde nicht sagen, es ist nicht effizient, aber ich würde eben sagen, sie ist toxisch. Und demgegenüber könnte man argumentieren, wir könnten auch versuchen, eine Produktionsweise und eine Vergesellschaftung zu erzielen, die eine nachhaltige Effizienz beinhaltet, die also die qualitative Seite stärkt und nicht die quantitative, die blind ist gegenüber dem stofflichen Inhalt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die nutzenmaximierenden Individuum, der einzelne Mensch, der immer mehr möchte in dieser Abstraktion, wie es immer gesagt wird, da ist so ein bisschen die Frage, erntet er wirklich die Früchte seiner Arbeit? Oder ist nicht das eigentlich dann tatsächlich einfach nicht richtig? Ja. Und da habe ich dann ausgeführt auch was ich jetzt gerne ausführen möchte, aber auch nur in aller nötigen Kürze. Ich möchte auch kurz begründen, warum in aller nötigen Kürze, weil, um mal Marx zu zitieren, Marx hat gesagt, um die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse analysieren zu wollen und verstehen zu wollen, müssen wir eigentlich die komplette bürgerliche Gesellschaft analysieren. Ja, und das ist ein Riesenfass, ja. Aber was man vielleicht wenigstens kurz anreißen kann, um das verständlich zu machen, warum er das, wie ich finde, ganz zu Recht gesagt hat, ist, dass wir mit der Transformation der feudalistischen Gesellschaft in eine kapitalistische Gesellschaft, was ich jetzt in einem Satz daher sage, hat sich über mehrere Jahrhunderte vollzogen, ne? Aber im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus hat sich im Wesentlichen verändert, dass die Mehrheit der Menschen nicht mehr in Subsistenz leben konnte, das heißt auf dem Land, auf dem sie als Leibeigene oder persönlich Abhängige vom Grundherrn, von der Kirche, das war ja im sogenannten Mittelalter höchst ausdifferenziert, aber es gab eine persönliche Abhängigkeit von den Herrschenden, ne? Dass die in Massen vertrieben worden sind von ihrem Land und dann im Grunde genommen eigentumslos waren, im Sinne von, sie hatten keine Verfügungsgewalt mehr über ihr Land, konnten nicht mehr ihre eigenen Früchte, die sie geerntet haben, essen und so weiter und so fort. Ne? Diese Vertreibung wird in der Literatur Enclosures genannt. Hat jemand schon mal was von diesen berühmten Enclosures in der Geschichte gehört? Einhegung? Also das heißt auch deshalb so, weil man tatsächlich stellenweise richtig Zäune um das Land gemacht hat, dort die Landarbeitenden vertrieben hat, um das Land profitabler einzusetzen, ja. Da wurde dann für die Textilindustrie, Schafzucht und so weiter und so fort. Diese höhere Profitabilität der Einsetzung des Ackers damals in diesen Transformationen sagt auch was über das Charakteristikum dessen, was Privateigentum zu Privateigentum macht, nämlich die Verfügungsgewalt, die private Verfügungsgewalt ist hauptsächlich dazu da, das investierte Kapital zu vermehren. Das ist diese Effizienz, ne, die Kapitaleffizienz. Was ich damit sagen möchte, ist, dass also wir gar nicht, wie es uns immer erzählt wird, eine Revolution hatten, eine bürgerliche Revolution, wo dann alle frei und gleich geworden sind. Das ist nur das Narrativ, sondern es sind die Mehrheit der Menschen gezwungen gewesen, in den Fabriken ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sie eigentumslos geworden sind, ja. Und es hat sich sozusagen eine neue Klassengesellschaft gebildet. Ja. Wir haben die Klassengesellschaft nicht überwunden, aber es hat sich eine neue Klassengesellschaft herausgebildet. Und was wir im öffentlichen Diskurs und auch in vielen wissenschaftlichen Disziplinen, aber hauptsächlich, wenn es um Eigentum geht, entgegengebracht bekommen und wie es auch meistens diskutiert wird und wie wir es auch in unserem Alltagsverstand fast immer nur wahrnehmen, ist die rein juristische Ebene. Ja? Also Eigentum wird nur diskutiert auf so einer Ebene von, das ist meins, das ist deins. Und im bürgerlichen Gesetzbuch ist es, wie ich finde, wunderschön formuliert, da heißt es, ungefähr heißt es da, dass Eigentum bedeutet, dass die Person, die Eigentümerin oder Eigentümer ist, andere ausschließen kann von dem, was ihr zugesprochen wird, von jeder Einwirkung. Ja? Und mehr steht da erstmal nicht drin. Das heißt, die juristische Ebene legt erstmal nur fest, ich darf andere ausschließen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist mein Buch, ja, dann sage ich gleichzeitig, das steckt da drin, es ist nicht deins. Ja? Auch das ist was, was irgendwie in der Regel häufig nicht gesehen wird, dass ich Eigentum nicht, also in unseren Alltagsdiskursen sagen wir oft, Eigentum ist das, was mir gehört, mein Buch, mein Haus, mein Fahrrad, aber im Grunde genommen ist es ein soziales Verhältnis, was man eben daran merkt, dass in mein immer auch dein steckt, also mein, nicht dein. Ne? Das merkt man, wenn man zum Beispiel jetzt auf eine einsame Insel gehen würde, da würde meins gar keinen Sinn machen, weil da ist einfach niemand, der mir meins streitig machen würde. Ne? Das heißt, mein Dein ist ein soziales Verhältnis und hat eine reine Ausschlussfunktion, die rechtlich mehr oder weniger festgelegt ist. Es ist ein Ausschlussrecht im Wesentlichen und es ist nicht nur ein Ausschlussrecht, sondern es ist auch das Recht, damit tun und lassen zu können, was man möchte. Das beinhaltet auch das Recht der Zerstörung. Ja? Und üblicherweise hört man dann auf mit der Erklärung, was Eigentum ist. Ne? Und ich würde sagen, es geht aber eigentlich weiter, weil es ist halt nicht beliebig, über was ich verfügen darf und wovon ich andere so absolut ausschließen darf. Ja? Und da macht man in der Volkswirtschaftslehre häufig den Unterschied zwischen, wir haben auf der einen Seite produktive Güter und auf der anderen Seite haben wir konsumtive Güter. Ja? Also produktive Güter sind die Güter, mit denen ich etwas herstelle, was ich dann konsumiere. Und die konsumtiven Güter sind logischerweise die, die ich dann konsumiere. Entweder gebrauche ich sie oder ich verbrauche sie. Während ich mit den produktiven Gütern eben etwas herstelle, was ich dann konsumiere. Und das macht auch den Unterschied aus zwischen dem sogenannten produktiven Eigentum und dem persönlichen Eigentum. Ja? Deshalb, weil ich immer gerne in der Öffentlichkeit kritisiert werde, ich möchte den Leuten die Zahnbürste wegnehmen. Nein, ich rede nicht über das persönliche Eigentum, außerdem interessieren mich fremde Zahnbürsten nicht. Ja? Und ich rede und meine Kritik am Privateigentum bezieht sich ausschließlich auf das produktive Eigentum, das heißt auf eine private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, die enorme Auswirkungen hat auf die ganze Gesellschaft. Ja? Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ist es denn verteilt gesellschaftlich, die Verfügungsgewalt über produktives Eigentum, also über Produktionsmittel, ist die am ungleichsten verteilte Größe, Vermögensgröße, die es überhaupt gibt. Das ist sozusagen ein kleiner Prozentsatz, der über Produktionsmittel in dieser Gesellschaft privat verfügt. Ja, und privat verfügt heißt immer, ich schieße Kapital vor, dann lasse ich die Produktionsmittel und die Arbeitskräfte und die Natur doch da rein und dann produziere ich was mit dem Zweck, hinterher mehr Kapital zu haben. Ja, das ist jetzt, was ich jetzt gerade sage, befindet sich auf einer sehr abstrakten Ebene. Weil jetzt werden wahrscheinlich viele denken, es gibt aber doch die vielen kleinen Selbstständigen und es gibt die kleinen Meister, die vielleicht 3 Mitarbeiterinnen beschäftigen und vielleicht nur ganz wenig Produktionsmittel haben. Ja, das stimmt, aber diese Verfügungsgewalt, die private, die auf weniges Vermögen konzentriert ist, drückt der kompletten Gesellschaft ihren Stempel auf. Ja? Und da komme ich vielleicht später nochmal dazu, wie ich das meine. So, insofern haben wir damit also mit der privaten Verfügungsgewalt über Produktionsmittel auch beschrieben, nur mit einer anderen Perspektive, eine Klassenstruktur. Ne? Ich hatte es ja schon gesagt, die Menschen, die dann aus dem Feudalismus vertrieben, dann jetzt in die Fabriken gehen, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen, das sind die sogenannten Eigentumslosen. Das heißt nicht, dass sie nicht Konsumptionsgüter hätten, ne? Die kriegen ja einen Lohn, sondern sie haben keine Verfügungsgewalt, sie können nicht darüber mitreden, wozu setzen wir eigentlich die Maschinen ein, an denen wir hier arbeiten müssen, ne? Zu welchem Zweck. Das ist nicht in ihrer Verfügungsgewalt und das betrifft die Mehrheit der Menschen. Daneben gibt es natürlich noch sehr, sehr viele, die zu der Vergesellschaftungsform, ich nenne das jetzt mal Vergesellschaftung, das ist aber was anderes als der Begriff Vergesellschaftung, da komme ich gleich zu sprechen auf den Unterschied, der in der Kampagne da noch verwendet wird. Diese Form der Vergesellschaftung, die über private Arbeit, also Privateigentum vonstatten geht, die schließt natürlich nicht ein all die Arbeit, die unbezahlt stattfindet, ne? Der ganze Care-Sektor. Schließt auch nicht ein all die Arbeiten, die wir über NGOs abwickeln, ne? Oder genossenschaftlich organisierte Kooperativen und so weiter und so fort. Ne? Das will ich nur mit vorweggeschickt haben. So, und ausgehend von dieser Analyse, die ich schon in der vorherigen Arbeit, die ich eingangs geschildert habe, ausführlich gemacht habe, um zu verstehen, ob jetzt tatsächlich mit der freien Software der Kommunismus einkehrt in diese Gesellschaft. Ne? Ausgehend davon bin ich dann neugierig geworden auf diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil nicht nur wegen der Debatte, die es darum gab und weil ich nochmal mir angucken wollte, welches Verständnis von Eigentum da zugrunde liegt, sondern weil die sich in ihrer Kampagne gar nicht auf Enteignung in dem Sinne beziehen. Ja? Also Deutsche Wohnen und Co. enteignen benutzt den Begriff Enteignung als einen moralischen Kampfbegriff und nicht als juristischen, als streng juristischen Terminus. Ne? Worauf sich die Kampagne bezieht, ist auf Vergesellschaftung. Sie will gar nicht enteignen, ja, also natürlich schon, ne, weil wir kämpfen und so, aber juristisch arbeitet sie mit dem Artikel 15 im Grundgesetz. Ja. Jetzt möchte ich auch nochmal, damit ich jetzt nicht euch langweile und das alles wiederhole, was hier die Mehrheit im Raum sowieso schon weiß, ist denn hier einigermaßen klar, was der Unterschied ist zwischen Artikel 14 Enteignung, also Absatz 3 Enteignung und Artikel 15 im Grundgesetz? Okay, das sind zu wenige, das tut mir jetzt leid. Das müssen Sie leider noch ein bisschen, müsst ihr jetzt noch ein bisschen hier durchhalten. Also, im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz ist der Artikel 14 Absatz 3, legt fest, der bürgerliche Staat darf enteignen, dass er das braucht und dass er das tut. Das hatte ich eingangs schon erklärt, ja. Aber das Grundgesetz hat noch einen anderen Artikel und das ist der Artikel 15. Und das ist der Artikel, auf den sich die Kampagne eigentlich bezieht und der heißt Vergesellschaftung. So, und das Interessante ist, als ich das Vorgängerbuch veröffentlicht habe im Jahr 2019, da war noch viel mehr von Enteignung im öffentlichen Diskurs geredet und noch nicht so sehr von Vergesellschaftung. Da war auch das Volksbegehren noch nicht durch. Und erst als dann das Volksbegehren erfolgreich war und der Senat nicht so ganz begeistert, in meiner Wahrnehmung nach, von der Abstimmung der Berlinerinnen und Berliner, ja, und wie das so ist in Deutschland, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, ja, hat der Senat eine Kommission beauftragt, eine sogenannte Expertinnenkommission zur Vergesellschaftung des Wohnungsbestandes in Berlin und hat also gesagt, bitte prüft mal, liebe Kommission, ob diese Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne bzw. des Grund und Bodens tatsächlich verfassungskonform ist. Was ich so ein bisschen lustig finde, weil es ist ein Verfassungsartikel, aber man kann trotzdem nur prüfen, ob es verfassungskonform ist. Ne? Und es ging aber dann eigentlich auch darum, ob es sich verfassungskonform umsetzen lässt und wie sich es umsetzen lässt. Die Absicht, würde ich jetzt mal sagen, war nicht redlich, aber die Kommission hat nichtsdestotrotz sie hat ein Jahr lang Zeit bekommen, sich hingesetzt und hat das ernsthaft geprüft. Und ich habe in dem Buch Aussagen aus diesem Kommissionsbericht, der dann tatsächlich ins Rote Rathaus gebracht wurde, mit der für mich und ich glaube auch für viele Aktivistinnen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen sehr überraschenden Erkenntnis, nämlich ja, Vergesellschaftung geht. Und ja, Vergesellschaftung würde zu einer Mietenabsenkung in Berlin führen. Also ich fand das ja einen ziemlichen Paukenschlag, aber kaum jemand in der Gesellschaft, die Linken, hat sich diesen Bericht angeguckt. Und als ich habe jetzt so ein paar Sachen zitiert in dem Buch aus dem Bericht, die ich wirklich sehr überraschend fand, weil das wirklich eine sehr materialistische Kritik am Privateigentum ist, die da ausgeführt wird jenseits des Wohnungsmarktes. Und mich haben schon Leute angesprochen und haben gesagt, krass, diesen Bericht habe ich mir noch nie durchgelesen, das ist ja total spannend, was da drin steht. Also ich mache Werbung. Guckt euch diesen Bericht an, steht im Internet, 100 Seiten. Das ist auch ein bisschen harter Tobak, sehr juristisch, aber die Zusammenfassung kann man gut lesen. Auf jeden Fall, diese Kommission hat also gesagt, ja, Vergesellschaftung wäre ein gutes Instrument. Vergesellschaftung ist jetzt ein bisschen die Frage, in zwei Richtungen möchte ich jetzt was sagen. Erstens mal, was ist es überhaupt? Und zweitens mal, wie ist dieser Artikel 15 in dieses deutsche Grundgesetz gekommen? Ja, weil der hat ja im Grunde genommen eine ziemliche politische Sprengkraft, dieser Artikel 15. Ja. Er ist 1949 ins Grundgesetz verhandelt worden. Er atmet noch so ein bisschen den Geist der Arbeiterinnenbewegung von der Novemberrevolution. Wenn wir dazu kommen, kann ich dazu noch ein bisschen was erzählen. Er ist aber tatsächlich seit 1949 noch nie zur Umsetzung gekommen. Es gibt keinen Präzedenzfall, dass dieser Artikel 15 jemals zur Anwendung kam. Die einzigen, die immer wieder in den letzten Jahrzehnten an den Artikel 15 erinnert haben, war die FDP. Weil sie immer mal probiert hat, ihn rauszuschmeißen aus dem Grundgesetz. Also selber schuld, kann man da nur sagen. Ne? Keine Ahnung, ob irgendjemand sich noch mal erinnert hätte, wenn die FDP nicht regelmäßig sagen würde, der muss jetzt da raus, weil da ein sozialistisches Anachronismus in diesem Grundgesetz ist. Ne? Es gibt auch einen Verfassungsrechtler, der hat geschrieben, die aktuellen politischen Bewegungen haben diesen Artikel 15 aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Und ich würde sagen, ja, das hat die Bewegung gemacht. Und da kann ich nur sagen, vielen Dank, das war großartig. Weil es gibt uns die Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, inwiefern ist Vergesellschaftung das Antikonzept zu Privateigentum. Vergesellschaftung im Grundgesetz, Artikel 15, hat zwei Sätze. Es ist ein sehr karger, also sehr wenige Worte und besagt im Grunde genommen, dass Produktionsmittel, Grund und Boden und Naturschätze zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden dürfen, beziehungsweise in gemeinnützige Unternehmen oder wie auch immer das da formuliert ist. Deshalb ist Artikel 15 wesentlich spannender als Enteignung, weil Enteignung sagt nichts darüber aus, wie ich nach der Enteignung das entsprechende Gut verwende. Vergesellschaftung legt fest, wenn dieses Gut, was auch immer das dann ist, Produktionsmittel, Grund und Boden, vergesellschaftet ist, darf es nicht mehr der Gewinnmaximierung dienen. Das ist das politisch wesentlich Interessantere an diesem Artikel 15 und deshalb ist Enteignung gar nicht so wahnsinnig spannend, aber natürlich als Mobilisierungskampagnenbegriff nach wie vor viel, viel kräftiger, als wenn wir jetzt sagen würden, vergesellschaften, da schlafen wahrscheinlich viele ein bei diesem Wort. So, jetzt, also wenn wir uns nochmal erinnern, wenn ich jetzt also sage, Vergesellschaftung ist sozusagen das Antikonzept zu Privateigentum, ja, und ich habe ja vorhin gesagt, Privateigentum ist eine gewisse Art und Weise, wie wir als Gesellschaft produzieren und arbeiten, arbeitsteilig, ja, dann muss ich dazu noch kurz was sagen, damit man nachher besser versteht, was dann Vergesellschaftung ist. In diesem Moment, wo Menschen in Massen im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus ihr Land verloren haben, das ging nicht nur über Landvertreibung übrigens, es ging auch über Steuern, dass man von denen plötzlich Steuern verlangt hat und so weiter, waren sie auch gezwungen, Geld zu benutzen. Ja, also es gab eine lange Zeit, wo der wahre Geldverkehr noch gar nicht die dominante Form war, wie Menschen an Essen und Trinken und so gekommen sind. Ne? Es war also starke Naturalienwirtschaft. Ne? Aber in dem Moment, wo sich Kapitalismus entwickelt hat, hat nicht nur der Eigentumswandel stattgefunden, sondern es hat auch stattgefunden eine sogenannte Vermarktlichung der Beziehungen. Das heißt, der wahre Geldverkehr ist ubiquitär geworden. Ne? Alle waren plötzlich gezwungen, irgendwie an Geld zu kommen, damit sie auf dem Markt ihre Dinge kaufen können. So, das ist das eine, was wichtig ist. Das andere ist, was auch wichtig ist, dass, das hatte ich vorhin ja schon erläutert, dass sich der Zweck der Produktion verändert hat, dass man also plötzlich die Verfügungsgewalt privat veräußert hat, im Sinne von Kapital investiert, um es zu vermehren. Diese Kapitalistinnen investieren Kapital, um es zu vermehren, ist ein Prozess, der nicht zu verstehen ist, wenn man nicht versteht, warum sie das tun. Also viele Linke, sehr verbreitet, sind schnell dabei, die bösen Kapitalistinnen zu kritisieren, die bösen Kapitalisten. Ne? Also, weiß ich was, es begegnet uns überall, die Investoren, die Reichen und so weiter, da wird immer drauf gebasht. Im Grunde genommen, ich will jetzt gar nicht sagen, die armen Kapitalisten, aber sie stecken in Strukturen, in Zwangsstrukturen, ganz genauso wie die abhängig Beschäftigten, Lohnabhängigen, nämlich sie sind auch gezwungen, das Kapital zu vermehren, weil sie stehen in Konkurrenz. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie, ich nehme jetzt mal Autos, wenn ich jetzt Autos produziere, ich bin jetzt Kapitalistin, produziere Autos, dann bin ich umgeben von Konkurrenten, die das auch tun und ich muss versuchen, auf dem Markt besser zu sein, damit ich mein Kapital vermehren kann. Und wie mache ich das? Indem ich, es wird ja oft über das Preis-Leistungs-Verhältnis gemacht, aber im Grunde genommen geht es darum, weil die Leute gucken halt, wenn sie einkaufen, aufs Geld, was ist billiger, ja, und das wird bedient. Man versucht also immer zu unterbieten auf dem Markt, also billiger anzubieten. Jetzt ist die Frage, wie schaffe ich das, dass ich billiger werde als mein Konkurrent? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Eine sehr beliebte ist die sogenannte Produktivitätssteigerung. Ja. Ich versuche also meine Arbeitskräfte, die für mich die Autos bauen, ja, also von wegen die Früchte der eigenen Arbeit ernten, die bauen für mich die Autos, die Arbeitskräfte, ja, und ich versuche die Kosten, die mich die Kosten zu senken. Ja, also ich versuche also das, was mir dann später in diesem, wofür ich das Auto verkaufe, dass die Kosten für die Arbeitskraft, auch für die Natur, für die Ressourcen, dass die niedriger werden. Das passiert oft, indem ich eine Maschine mir anschaffe. Ne? Ich versuche also eine Maschine zu kaufen und diese Maschine schafft es dann, die Arbeiterin schafft es dann in der gleichen Arbeitszeit wie vorher, dank der Maschine mehr Autos zu produzieren. Dadurch verteilen sich die Kosten dieser Arbeiterin auf mehr Autos und dadurch kann ich es billiger machen, das Auto. Ne? Das heißt, die Produktivitätssteigerung, das ist ein ganz wesentliches Element dessen, wie ich unterbieten kann. Und das ist im Grunde genommen der Motor der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung, diese Konkurrenz. Ja? Und das ist auch der Zwang, unter dem ich stehe, wenn ich in der Konkurrenz mich bewähren möchte. Und das ist der Zwang, der dann am Ende immer kritisiert wird als Wachstumszwang. Ja, das ist das Problem. Wenn wir jetzt also sagen, wir wollen vergesellschaften, bedeutet es nicht einfach nur Gemeineigentum und alles gehört allen, das wäre zu wenig, sondern es bedeutet, wir setzen uns nicht mehr in der Produktion unserer Lebensverhältnisse als Konkurrentin zueinander, sondern wir beziehen uns als Kooperierende aufeinander. Ja, das heißt, wir verändern unsere sozialen Beziehungen. Wir sind nicht mehr die Konkurrenten, sondern wir sind die Kooperierenden. Und dann, jetzt wird es kompliziert und auch interessant, ja. Weil bislang war das ja so, dass durch diese Privatproduktion, deshalb übrigens Privateigentum, ne, ich habe das vorher noch gar nicht erklärt, warum ist eigentlich, wird das produktive Eigentum Privateigentum genannt? Weil diese Art und Weise zu produzieren für einen anonymen Markt privat erfolgt. Ja. Deshalb heißt das Privateigentum. Privatproduzenten produzieren für einen anonymen Markt blind. Ja. Sie stimmen sich nicht ab mit anderen Autosproduzenten, wo sie sagen würden, jetzt in der Gesellschaft brauchen wir so und so viele Autos, du machst die, die mache ich und dann produzieren wir die und dann ist alles gut. Dann können wir auch mal 2 Jahre uns zurücklegen oder was Sinnvolles machen oder den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das wird so alles nicht gemacht, sondern durch diese Handlungsrationalität, ich produziere auf meine eigene Rechnung in Konkurrenz, entsteht hinter unserem Rücken die Verteilung, was produziert wird und auch die Krisen, nämlich die Überproduktion, plötzlich zu viele Autos auf dem Markt. Na, und dann kommt es oftmals zu so einer Domino-Kette, wo dann eins nach dem anderen zusammenbricht. Das heißt, Vergesellschaftung bedeutet keine Konkurrenz mehr. Vergesellschaftung bedeutet eine neue Beziehung der Individuen, der Akteure, der produzierenden Menschen zueinander. Und das setzt voraus, dass die, die beschäftigt sind, die wirklich an den Produktionsmitteln arbeiten, mitreden dürfen. Ja, dass die mitbestimmen können. Dass die die Eigentlichen sind, die die Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel. Ja. Insofern ist die juristische Ebene in diesem ganzen Thema, wem gehört jetzt was und wer steht jetzt im Grundbuch und ist es jetzt ein Immobilienkonzern von Deutsche Wohnen oder von den Mieterinnen da drin wohnen, nur die halbe Miete. Das war jetzt schön. Ja, aber damit ist es noch nicht zu Ende. Ja? Und man muss dann auch, wenn man dann eine Verfügungsgewalt erkämpft hat, ein Bewusstsein dafür haben, dass man jetzt nicht einfach so weitermachen kann. Ne? Und dass man jetzt nicht einfach in den gleichen Strukturen, in den gleichen Handlungsstrukturen weiter produzieren kann. Dann sind wir nämlich da, wo diese ganze Idee mit der Vergesellschaftung historisch mal begonnen hat. Meines Erachtens war das nämlich damals genau der Fehler. Ja? Und da mal jetzt noch kurz 5 Minuten und dann können wir auch in die Diskussion. Also, Vergesellschaftung, ich habe es jetzt kurz angedeutet, was es bedeuten würde. Kein Privateigentum mehr würde eben nicht bedeuten, die juristische Ebene, dass Leuten was nicht mehr gehört, sondern würde eine neue soziale Beziehung zueinander, ein neues gesellschaftliches Verhältnis erfordern in der Aneignung von Natur. Und es gab Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung ein Erstarken der Arbeiterinnenbewegung, die unter explizitem Bezug auf Karl Marx und auf seine Schriften gefordert hat, wir müssen die Fabrikdirektoren rausschmeißen und selber die Fabriken uns aneignen und arbeiten. Das ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die fordern wir jetzt. So, davon hat man sich versprochen, bessere Arbeitsverhältnisse, bessere Lebensbedingungen und so weiter und so fort, ohne größere Kontrolle über die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Was auch alles richtig ist, das wäre auch alles die Folge. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, weil sie sich alle auf Marx bezogen haben, was hat denn Marx zur Vergesellschaftung geschrieben? Das habe ich dann nämlich für das Buch dann nochmal explizit mir selber genau angeguckt, wo finden wir das denn bei Marx im Buch, also in seinem Kapital, sein Spätwerk. Und da wird man feststellen, dass man bei Marx mehrere Begrifflichkeiten findet, mehrere Bedeutungen von dem Wort Vergesellschaftung. Ja. Die eine Bedeutung von Vergesellschaftung in Anlehnung jetzt an Marx ist die, wie ich sie jetzt auch verwandt habe, nämlich Vergesellschaftung der ganzen Gesellschaft, Reproduktion der Gesellschaft, dass alle miteinander, die arbeitsteilig sich die Natur aneignen, am nächsten Tag wieder aufstehen können, essen haben, trinken haben, wohnen können. Sie vergesellschaften sich arbeitsteilig, um sich zu reproduzieren. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, ja, die innerhalb des Kapitalismus die Bedeutung hat, dass sich die Beschäftigten, die lohnabhängigen, die Produktionsmittel aneignen, um dann idealerweise, so war die Idee, Sozialismus zu machen. So, wir hatten dann die Novemberrevolution. In der Novemberrevolution, das wusste ich nicht, aber ich bin auch keine Historikerin, ich habe mich da nochmal richtig selber tief reingekniet in die ganze Literatur. Und was mir nicht klar war, ist, dass in der Novemberrevolution die Vergesellschaftung der Produktionsmittel die Kernforderung der Arbeiterinnenbewegung war. Ja. Es war nicht der 8-Stunden-Tag, es war nicht Wahlrecht für alle, es war nicht das Betriebsverfassungsgesetz. Es war auch, kam auch und war auch gefordert, aber die Kernforderung war die Vergesellschaftung. Das war mir so selber nicht klar. Das, bei den Massendemonstrationen stand das auf den Transparenten. Man hat synonym zur Vergesellschaftung in jener Zeit eher das Wort Sozialisierung benutzt, was aber im Grunde genommen das Synonym ist. Ne? Und dann war so ein bisschen die Frage, jetzt für mich, für das Buch rückblickend, okay, das war die Kernforderung der Arbeiterinnenbewegung, was ist denn daraus geworden? Wieso hat denn das nicht geklappt? Mal so ganz naiv gefragt. Ne? Und da muss man sich dann eben angucken, was ich dann nochmal spannend fand, dass in diesen Kämpfen für Vergesellschaftung und für Sozialisierung der Produktionsmittel, die hat es tatsächlich zweimal in eine Verfassung geschafft. Also einmal ist Vergesellschaftung oder Sozialisierung in der Weimarer Verfassung als Verfassungsartikel aufgenommen worden. Dann kam der Faschismus, der sowieso alle Träger dieser Bewegung vernichtet hat und alles Gedankengut dazu sowieso. Nach dem Faschismus gab es dann das Grundgesetz und da hat es Vergesellschaftung auch nochmal in die Verfassung geschafft. Und das ist der Artikel 15. Ne? Und das ist natürlich interessant. Warum ausgerechnet nach zwei Weltkriegen hat es eine von der kapitalistischen, auf Privateigentum basierenden Vergesellschaftung völlig abweichende Idee in eine Verfassung geschafft, nach zwei Weltkriegen? Und das konnte ich mir dann am Ende nur so erklären, dass nach einem Weltkrieg der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang so zerstört ist und so massiv zerrüttet, dass das ein Fenster öffnet für ein ganz neues Denken, für ganz andere Ideen, also so eine Art Open Window, was in beiden Fällen relativ schnell wieder zugegangen ist. Also man hat dann relativ schnell Sozialisierung nur noch als Verstaatlichung begriffen, auch in der Umsetzung dann. Und also zumindest in der Weimarer Verfassung, aber dann später beim Grundgesetz ist es dann auch so diskutiert worden, dass Vergesellschaftung und Sozialisierung eigentlich mehrheitlich, da gibt natürlich dann immer Ausnahmen, aber mehrheitlich so verstanden wurde, dass es auch ein Weg ist, den Kapitalmonopolen etwas entgegenzusetzen. Also nur ein Beispiel, die Schlüsselindustrien, also Kohle, Eisen und so weiter, nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten ein Monopol, die konnten die Preise erhöhen. Das war natürlich schlecht für die Nachfolgenden, die darauf angewiesen sind, diese Rohstoffe zu beziehen. Insofern hatte damals die Sozialdemokratie sich auch erhofft, dass sie mit diesem Vergesellschaftungs- und Sozialisierungsartikel ein Gegengewicht hat, aber eigentlich diente es dem Schutz der kleinen Privaten, also der Privatwirtschaft. Ne? So. Und die ursprüngliche Idee, die Vergesellschaftungsforderung, die ist nur noch in Nischen diskutiert worden als tatsächlich Überwindung von Kapitalismus. Das ist jetzt wirklich sehr grob schlechtig erklärt. Und ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass eben in der Rezeption der marxischen Theorie in jener Zeit, bis lange in die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, ein wesentlicher Punkt bei Marx meines Erachtens nicht verstanden, möchte ich jetzt nicht sagen, weil es klingt, die waren so doof, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber nicht rezipiert wurde, nicht so, wie es dann später rezipiert wurde, nämlich Marx hat einen Unterschied gemacht zwischen Form und Inhalt. Er hat quasi gesagt, die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen untereinander in jeder historischen Epoche bestimmen die Art und Weise, wie sie sich vergesellschaften. Und im Kapitalismus beziehen sich die Menschen in der Form der wahre geldtauschenden Subjekte aufeinander. Müssen sie auch, weil wir ja einen Markt haben, privat produzieren. Wir wissen gar nicht, was wir produzieren als Gesellschaft, weil wir das dem Markt überlassen. Das heißt, wir sind gezwungen, sowas wie Geld zu haben, sowas wie Preis als Information, damit wir überhaupt wissen, was die Leute kaufen und was man produzieren muss und wo man Kosten senken muss und so weiter und so fort. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der wir uns abstimmen und nicht mehr Konkurrenz als das wesentliche Handlungsprinzip verstehen, dann würde sich die soziale Beziehung so verändern, dass Geld obsolet werden würde. Ja? Das heißt, wenn man das zu Ende denkt in der Konsequenz, dann würde Privateigentum überwinden bedeuten, soziale Beziehungen verändern sich in einer Weise, dass andere Dinge die gesellschaftliche Reproduktion koordinieren und nicht mehr das Geld. Das ist natürlich eine extrem radikale Schlussfolgerung, die in jener Zeit so nicht gesehen wurde. Ne? Man kann, letzter Punkt, das beobachten, wenn man sich anguckt, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter in den spontanen Rätezusammenkünften Ende 1918 darüber diskutiert haben, was machen wir denn, wenn die Fabriken uns gehören, was machen wir denn, wie sozialisieren wir überhaupt und so fort. Diese ganze Debatte war davon gekennzeichnet, dass, und das haben auch Zeitgenossen damals kritisiert, alle fordern Vergesellschaftung, keiner weiß, was es ist. Es war also eine Kritik, die diverse Protagonistinnen der Debatte damals gesagt haben. Niemand hat eine Idee. Was machen wir denn dann? Und es wurden dann in der Diskussion Sachen gesagt wie, naja, wenn wir dann vergesellschaftet haben, dann erhöhen wir uns erstmal die Löhne, aber dann haben wir ein Problem, wie gehen wir dann mit der Konkurrenz mit dem Ausland um? So, und wie verstaatlichen wir oder wie sozialisieren wir dann die Banken? Wir müssen als allererstes die Banken sozialisieren. Ja? Wir müssen darüber bestimmen, wer welchen Kredit kriegt. Kredit ist ein Instrument des Kapitalismus, ja, was man aufnehmen muss, um die Kapitalvermehrung, um da so ein Backup zu haben und auch noch für alles, geht jetzt zu weit. Aber Banken, Kredit, Geld sind konstitutive Elemente einer kapitalistischen Produktionsweise, die eigentlich bei einer Transformation in Richtung Vergesellschaftung obsolet werden würden. Und das war in jener Zeit nicht Mehrheitsdenken. Ja, in jener Zeit hat man quasi gesagt, wir haben jetzt alle Produktionsmittel und dann machen wir so weiter mit Lohn, Preis, Ware, Geld, also mit diesen sozialen Formen. Ne? Das war im Ende dann auch das, was dann tatsächlich passiert ist, auch in der DDR. Ne? Es gab keinen Abschied von der warenförmigen Gesellschaft. Ja? Man hat weiterhin privat produziert, aber natürlich gerade genau die Spitze der Produktivkraftentwicklung, nämlich Gewinn und Kapitalvermehrung als Selbstzweck, die hat man abgeschnitten. Ja? Und das war das Widersprüchliche dann. So, das heißt, was man daraus lernen kann heute, dass wenn wir heute Vergesellschaftung fordern und wir meinen jetzt nicht nur bezogen auf Wohnen, auf einzelne, ich sage jetzt mal so Ein-Punkt-Themen, sondern wir meinen das tatsächlich als eine Überwindung hin zu einer postkapitalistischen Gesellschaft, müssen wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen an dieser historischen Debatte anknüpfen, einen Schritt weiterdenken und die theoretischen Debatten, die es seither gab, mitdenken. So. Jetzt komme ich damit erstmal zum Schluss. Und das steht alles in diesem Buch.